Heute ist wieder ein Wunschthema, ist allerdings nicht von euch, sondern von der Gemeinde, wo ich Sonntagabend predigen soll. Und dann dachte ich, dann kann ich da schon mal was Sinnvolles zu morgens auch machen und das auch auf eine positive Weise rüberbringen kann. Und es geht um das Thema Leidenschaft bewahren und natürlich nicht irgendeine Leidenschaft, sondern um das Thema, wahrscheinlich habe ich auch schon mal über dieses Thema gepredigt, ganz sicher bin ich allerdings nicht. Alex, habe ich? Echt? Habe ich schon? Okay. Dann brauche ich ja eigentlich das noch nicht mal jetzt nochmal zu predigen. Dann können wir eigentlich auch doch mit dem Lobpreis einfach weitermachen, wenn das hier eh schon so ein alter Hut ist. Aber Gottes Wort ist ja auch nicht nur Information, sondern es ist auch Speise nach Matthäus 4, Vers 4. Und Speise nimmt man immer wieder zu sich, auch immer wieder die gleiche Speise. Und deswegen ist es dann vielleicht gar nicht schlecht, das irgendwie nochmal irgendwie zu predigen. Und dann wird es mir auch Teil unserer selbst. Und ich freue mich, wie gesagt, immer über solche Themen, weil ich meine, dass das wichtig ist und dass da eine sehr gute Motivation hintersteht. Und die Motivation für so eine Frage ist ja normalerweise, dass man sagt, so ja, wir haben Sorge, die Leidenschaft zu verlieren. Aber wir wollen nicht ohne Leidenschaft leben. Also wir wollen nicht irgendwie so ein paar Jahre, nachdem wir angefangen haben, mit Jesus zu leben, bei so einem Christsein ankommen, das total leidenschaftlos, emotionslos und irgendwo so ein bisschen innerlich tot ist. Wir wollen nicht irgendwann dann da sein, dass wir nur noch in Gottesdienst gehen und unseren Platz warm halten und dass wir vielleicht so die richtigen Gebete sprechen und die Lobpreislieder auswendig können und den Zehnten geben. Sondern wir wollen ja eigentlich mehr irgendwie so mit Leidenschaft hinter Jesus her sein. Das heißt, wir möchten gerne, dass im Lobpreis unser Herz pocht. Wir möchten irgendwie gerne, dass das Herz brennt, wie es im Lukas-Evangelium heißt, wenn wir die Schrift lesen. Wir möchten einfach irgendwie gerne uns darauf freuen, dass wir irgendwann mal den Körper ablegen und dann für immer bei Jesus sind. Und wir wollen nicht irgendwie einfach nur so unsere Zeit als Christen absitzen, weil das traditionsmäßig irgendwie so ist. Deswegen freue ich mich darüber, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man seine Leidenschaft halten kann. Denn auch ich weiß, dass es hundertprozentig Arbeit ist, leidenschaftlich zu sein und dass alle Leidenschaft normalerweise irgendwann einmal vergeht. Und das sieht man ja in vielen Bereichen jetzt in der Welt, kann irgendwie im Bereich von Partnerschaft sein, wie kann sein, dass man sich auf den neuen Job irgendwie total gefreut hat oder ein neues Hobby hat. Und sich denkt, da habe ich auch in 10 Jahren irgendwie noch total viel Spaß dran. Und dann im Endeffekt merkt man irgendwie schon nach so ein paar Wochen oder Monaten oft, so viel Spaß macht das irgendwie gar nicht. Und da ist irgendwie keine Leidenschaft mehr da. Und man macht das vielleicht nur noch aus Pflichterfüllung oder weil man halt verheiratet ist. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber es ist irgendwie die Leidenschaft irgendwie nicht mehr da. Und dann ist es gut irgendwie zu wissen, dass Leidenschaft echt Arbeit ist. Klingt so ein bisschen kontraproduktiv wie auf den ersten Blick, aber es ist tatsächlich so, irgendwie Leidenschaft ist Arbeit und nichts, was man über einen gewissen Zeitraum macht, irgendwie wird man immer irgendwie mit der gleichen Leidenschaft machen. Es wird immer irgendwie diese Abkühlungstendenzen geben. Es gibt immer diesen Effekt, dass man sich an etwas gewöhnt hat, was man eigentlich erst total super gefunden hat und dass es halt schwierig ist, so diese emotionale Basis noch weiter zu halten. Und ich glaube, dass das in jeder Lebensphase so ist und dass das auch auf jedes Thema im Leben zutrifft. Und dachte dann so bei der Predigtvorbereitung an meine Kindheit, wie ich unheimlich gerne irgendwie auch mal ein Haustier haben wollte. Und das geht, glaube ich, so den meisten so. Ne? Ist irgendjemand hier, der ein Haustier haben wollte früher? Okay, das sind tatsächlich so wenigstens ein bisschen die meisten. Und dann ist ja eigentlich immer das Gleiche. Man kommt irgendwie zu seinen Eltern und meistens dann zu seiner Mutter und sagt, ach, ich wünsche mir irgendwie so sehr, einen Hamster zu haben. Ich habe da irgendwie einen Hamster gesehen und die Luise von nebenan, die hat auch einen Hamster. Und ich hätte irgendwie so total gerne einen Hamster. Irgendwie mein Herz brennt für einen Hamster und ich muss einen Hamster haben. Und dann sagen die meisten Mütter, ja, hast du dir das denn auch gut überlegt? Ein Hamster zu haben, das ist viel Arbeit. Es ist unheimlich viel Verantwortung, denn das Viech lebt scheinbar ewig. Es ist nicht so, dass man einen Hamster kauft und dann sich 2-3 Wochen damit vergnügt, sondern der wird auch noch irgendwie steinalt. Und man muss halt wirklich irgendwie immer irgendwie dranbleiben. Und dann sagt das Kind natürlich immer, ja klar, habe ich mir irgendwie total überlegt und ich bin echt bereit, irgendwie alles dafür zu geben. Und dann sagt Mutter, ja, du musst den Stall ausmisten, 2-mal die Woche. Du musst Futter da reintun, 1-mal am Tag. Du musst Wasser da rein in die Regenrinne da tun. Ich, keine Ahnung. Also ich habe Fische gekriegt letzten Endes. Ja, also ich habe jedenfalls mir keinen Hamster gekriegt, sondern bloß diese Deko-Gegenstände. Und die leben auch wie erstaunlich gut und lange, wenn so eine grüne Schicht auf dem Wasser drauf ist. Also das war nicht ganz so schlimm. Aber irgendwie bei Hamstern ist es schon so, das ist richtig, richtig Arbeit. Und das kann man, finde ich, so einfach wie gedankenlos machen. Und die Sorge, die jede Mutter der Welt hat, ist natürlich, das Kind hat 2 Wochen richtig Bock da drauf und wie tut irgendwie alles, was man irgendwie machen muss und mistet den Stall aus und kauft neues Stroh und also kriegt es ja meistens bezahlt und gibt Futter da rein und kümmert sich und streichelt den ganzen Tag. Und dann nach 3 Wochen hat sie irgendwie keinen Bock mehr. Dann vergisst es irgendwie, dass es den Hamster überhaupt gibt und will eigentlich auch gar nicht mehr ausmisten und so. Und dann dauert es nochmal 5 Wochen, dann fängt der Hamster an zu stinken und es hat sich erledigt. Dann kommt meistens dann der Wunsch, ach, ich hätte doch lieber eine Katze als einen Hamster. Aber da ist dann der Widerstand der Mutter auch immer größer gegen so. Je mehr tote Tiere da sind, umso weniger werden neue gekauft. Und so scheint das halt einfach so der Lauf aller Dinge zu sein. Man ist am Anfang unheimlich leidenschaftlich und die Leidenschaft kühlt ganz schnell ab und das dauert irgendwie nicht lange, dann ist sie weg. Und das ändert sich auch leider nicht im Laufe der Jahre. Also man lernt verantwortlicher zu sein, man kann sich besser am Riemen reißen, aber man kriegt das eigentlich so diese Tendenz irgendwie zum Abflachen jeder Leidenschaft, die kriegt man nicht aus seinem Herzen raus. Also man muss es irgendwie lernen, wieder daran zu arbeiten, dass die Leidenschaft hoch bleibt. Man muss irgendwie daran arbeiten, motiviert zu sein. Und das ist im Glauben eben nicht anders als bei Haustieren oder bei irgendetwas anderem. Es muss halt einfach wie eine Energie da reingetan werden, damit man weiterhin diese Leidenschaft hat. Und ich kann mir vorstellen, dass man Unterschiedliches da rein tun kann, damit man diese Leidenschaft hält. Aber ich habe so 2 Sachen mal ausgemacht, die ich so in meinem eigenen Leben wiederfinde und auch so im Leben vieler anderer, die ich dann mal befragt habe oder mit denen ich geredet habe, so im Laufe der letzten 20 Jahre, was man denn eigentlich tun kann, damit die Leidenschaft für Jesus am Brennen bleibt. Und ich glaube, es sind so 2 Sachen, die eben ziemlich entscheidend sind. Und vielleicht kann man diese Bereiche unterschiedlich mit Beispielen füllen, aber so diese beiden Bereiche sollten meiner Ansicht nach immer da sein. Und ich habe mal beide abgeleitet aus dem Johannesevangelium mit jeweils einem Vers. In Johannes 7, Vers 17 streitet sich Jesus mal wieder mit Pharisäern und anderen Juden. Und sie wollen wissen, woher sollen wir denn eigentlich wissen, dass das wahr ist, was du gesagt hast. Kann ja jeder kommen und eine kluge Rede halten, aber warum solltest du vertrauenswürdiger sein als unser Bürgermeister? Und woran können wir eigentlich jetzt erkennen, dass du wirklich von Gott bist? Also gib uns doch mal so ein Zeichen. Und dann sagt Jesus, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Heißt also, Jesus sagt, probiert's aus. Ich kann euch sagen, wie das es von Gott ist, aber das werdet ihr wahrscheinlich eh nicht glauben. Und so restlos überzeugt werdet ihr eigentlich erst sein, wenn ihr mal ausprobiert habt, was ich euch hier gesagt habe. Wenn ihr mal einfach so tut, als ob ihr glauben würdet, dass diese Predigten richtig sind, die ich da gerade gepredigt habe, dann werdet ihr schon merken, dass es ein göttliches Feedback gibt. Und dann wird euch das irgendwie davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist, wie das Gott hinter dem Ganzen steht. Und mit anderen Worten sagt er dann ja eigentlich, wenn ihr das mal macht, was ich euch sage, dann werdet ihr mich immer mehr kennenlernen. Dann werdet ihr immer mehr halt merken, dass das, was ich sage, richtig ist und dass da eine geistliche Substanz hintersteht. Und deswegen tut das doch einfach mal. Und meiner Ansicht nach ist es so, dass man eigentlich nur begeistert sein kann von Jesus, wenn man ihn so ein bisschen kennt. Also ihn zu kennen heißt auch, ihn zu lieben. Und ihn zu lieben heißt, beeindruckt zu sein von dem, was er gesagt hat und was er tut. Und so wird der erste Schritt sein, um Leidenschaft zu halten, dass man immer wieder irgendwie das sieht, was Jesus tut. Und das ist nicht was Theoretisches. Das kann man auch nicht einfach nur haben, indem man Bibel liest, sondern es hat einfach immer was damit zu tun, dass man sich einlässt auf das, was Jesus tut, dass man das macht, wie was er uns gesagt hat, und dass man im Umsetzen natürlich ihn mehr kennenlernt als den, der sein Wort hält, der uns verändern und umgestalten kann. Und dass eigentlich, je mehr man sieht, dass Jesu Lehre funktioniert, dass man automatisch eigentlich immer begeisterter ist von ihm. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand mal etwas macht, wie was Gottes Wort sagt, und er sieht, dass das funktioniert, und es weckt nicht die Leidenschaft. Also das ist einfach wirklich völlig unmöglich. Also ist das so der erste Schritt, die erste Möglichkeit, Jesus näher kennenzulernen und von ihm begeistert zu sein. Und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, denn das ist ja jetzt ein riesiges Feld. Also mir zu sagen, tut, was Jesus sagt, da weiß man ja gar nicht, wie genau, wo man anfangen soll. Und wenn man sich mal irgendwie damit beschäftigt, was Jesus alles gesagt hat, so an Anweisungen, die er gegeben hat, an Analysen über das Leben, die er gegeben hat, an Verheißungen, die er uns gegeben hat oder die Gott uns in der ganzen Bibel gegeben hat, dann ist das irgendwie so vieles, was da zusammenkommt, dass man es wahrscheinlich in einem Leben auch nicht schafft, irgendwie alles umzusetzen. Also man kann so das Ziel haben, möglichst nahe an dem dran zu leben, was Jesus sich vorstellt als Leben. Aber es wird nicht funktionieren, irgendwie in diesen vielleicht 80 Jahren, die wir haben, wird es nicht möglich sein, irgendwie alles mal umzusetzen oder auszuprobieren, was er sagt. Und deswegen habe ich einfach nur mal zwei Beispiele rausgenommen. Und das eine geht so nach innen, da geht es um unser Herz. Und das andere geht nach außen. Die Beispiele werden wahrscheinlich anders sein, so je nachdem, wie euer Leben aussieht und wie ihr gerade Gott erleben müsst, wie ihr das braucht, dass er zu euch redet und was ihr irgendwie ausprobieren wollt. Aber mein Beispiel ist irgendwie dazu ein Bibelvers. Den habe ich aus Philipper 4, Vers 13. Da heißt es: Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Nee, habe ich nicht auf einer Folie. Und wenn ich davon ausgehe, dass es wirklich etwas ist, was Gott mir sagt, wie durch sein Wort, dann muss ich Gott ja eigentlich an diesem Punkt ernst nehmen können. Dann sollte es funktionieren, dass ich mein Leben darauf aufbaue und dass ich so als so ein Teil meines Lebensfundamentes etabliere, dass ich alles vermag durch ihn, der mich kräftigt. Jetzt irgendwie eine andere Bibelübersetzung im Kopf, aber ist der gleiche Vers. Und bei mir ist es so, dass ich jemand bin, der sich ganz schnell irgendwie überfordert fühlt. So mittlerweile geht das, aber früher, gerade so in der Zeit, bevor ich Christ geworden bin, da war eigentlich irgendwie egal, was ich machen sollte. Es war irgendwie immer zu viel und ich stellte mir das Leben unglaublich stressig und anstrengend vor und ich wollte nichts Anstrengendes machen. Ich habe auch immer gedacht, ich kann irgendwie gar nichts Anstrengendes machen und bin immer irgendwie sofort wieder, wenn ich angefangen habe, am Ende meiner Kräfte. Und habe immer so diese Erfahrung gemacht, auch irgendwie, dass es nicht funktioniert hat. Also egal, wo ich mich jetzt gerade irgendwie reingestürzt habe, irgendwie, ich bin nie besonders weit gekommen, habe immer irgendwie schnell wieder aufgegeben und immer irgendwie das Gefühl gehabt, schon gleich am Anfang, ach, das wird ja eh nichts. Und nachdem ich dann Christ geworden bin und Bibel gelesen habe, dachte ich, das ist verrückt. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, die alle die gleiche Aussage haben und wo es eigentlich immer ist, irgendwie, dass Gott sagt, du kannst etwas. Und du kannst etwas irgendwie einfach nur irgendwie durch mich. Es ist nicht mehr, dass es deine eigenen Kapazitäten sind, aber irgendwie dadurch, dass Jesus gestorben ist, dadurch, dass du eine neue Identität hast, dadurch, dass der Heilige Geist in dein Herz gekommen ist, kannst du Dinge, die du früher gar nicht gekonnt hast. Und irgendwann hat das Klick gemacht und ich dachte, das muss ja was anderes sein als einfach nur so eine Theorie. Und so von der Theorie wird ja keiner irgendwie glücklich. Also solange man das einfach mal gelesen hat, dass es irgendwo in der Bibel steht, macht das gar nichts. Aber wenn man da mal sagt, ich probiere das mal aus, ich will doch irgendwie mal gucken, wie, ob Jesus wirklich dazu steht, und dann wirklich mal versucht, so sich darauf zu stellen, so im geistlichen Bereich, dann kann das irgendwie eine enorme Auswirkung haben. Und so habe ich angefangen, mein Denken irgendwie an diesem Vers irgendwie zu trainieren. Ich weiß nicht, Denken, trainieren ist so ein komisches Wort, Aber das ist tatsächlich. Also immer, wenn ich dann das Gefühl hatte, das kann ich gerade nicht, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel, habe ich gesagt, so, das mag irgendwie mein Gefühl sein, aber da steht auch noch in der Bibel, ich vermag alles durch den, der in mir ist. Und ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Und der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und so viele Stellen, die so verstreut über das ganze Neue Testament stehen. Und ich dachte, hey, wenn Gott mir das sagt, dann will ich doch einfach wie mal versuchen, das zu glauben. Und das am Anfang war es ein totale Schwierigkeit, ne, weil irgendwie einfach meine Gefühle haben gesagt, so, nee, das funktioniert nicht. Aber mein Glaube hat gesagt, doch, das muss funktionieren, das hat Gott gesagt. Und so habe ich mir das dann zur Angewohnheit gemacht, dass jedes Mal, wenn das Gefühl kam, für das kann ich nicht, habe ich gesagt, doch, kann ich. Und es ist bis heute so, dass manches Mal, wenn ich Stress habe und ich, so zeitweise habe ich mir ziemlich viel Stress und denke mir, das geht irgendwie nicht, das kriege ich nicht mehr hin. Und dann so das Gefühl da ist, irgendwie, das kann ich nicht, dann sage ich mir bis heute, doch, das kann ich. Ich kann das schaffen, nicht weil ich es bin, sondern weil in mir ein Größerer ist als ich selber, weil in mir eine Kraft ist, irgendwie, die ich vielleicht noch gar nicht so richtig begriffen habe, aber ich kann das schaffen, weil einfach Gott auf meiner Seite ist. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren ja mittlerweile, oder seit 22 Jahren bin ich jetzt, glaube ich, Christ. Und in diesen 22 Jahren hat das funktioniert. Also es wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch funktionieren. Und es war echt egal, wie viel Stress da war und wie viel Entmutigung da war und so viele Situationen waren da, wo ich dachte, das wird nicht funktionieren, so rein vom Kopf her. Aber das ist jedes Mal einfach gewesen, dass ich am Ende wieder darauf zurückgeguckt habe und gesagt habe, hey, da bin ich irgendwie durchgekommen. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Und das hat meine Leidenschaft natürlich für Christus auch immer wieder bestärkt. Weil ich nämlich jedes Mal, wie wenn ich dann doch wieder durch eine Situation durchgekommen bin, wo es eigentlich nicht hätte sein sollen, mich natürlich darüber gefreut habe, dass er Wort hält und es mich aufgebaut hat. Und so gibt es viele Sachen, die einen im Evangelium aufbauen können. Und es kann sein, dass man ganz andere Fragen hat als ich. Aber es ist tatsächlich möglich, dass wenn wir auf diese Worte Christi bauen, dann wird sich unser Leben verändern. Es dauert vielleicht manchmal so ein bisschen, bis das wirklich greift. Und manchmal will man auch vielleicht schon wieder aufgeben und möchte es nicht mehr zu Ende führen, weil man entmutigt ist. Aber wenn wir das durchziehen und tatsächlich irgendwie auf dem aufbauen, was er uns sagt, dann wird sich unser Leben positiv verändern. Und dann steht man irgendwie nachher da, nach 20 Jahren oder wie lange auch immer, und guckt so auf sein Leben zurück und sagt so, ja, es hat irgendwie echt funktioniert. Es ist wirklich irgendwie so, dass an dieser Jesus-Sache was dran ist. Und ich habe ihn jedes Mal ein bisschen näher kennengelernt, wenn ich mich auf ihn verlassen habe. Und das ist definitiv so eine Sache, die meine Leidenschaft wach hält. Und es gibt so viele Situationen, auch wie so mit anderen Verheißungen und Versprechungen, die Jesus gemacht hat und die ich angenommen habe, wo ich jetzt irgendwie darauf zurückblicken kann und sagen kann, da hat sich mir was verändert. Dass also gerade in den Zeiten, wo ich merke, dass mein Herz austrocknet und Leidenschaft irgendwie nicht mehr so stark da ist, dass sich diese Situation wieder ändert, wenn ich dann an diese ganzen Situationen denke. Also es macht leidenschaftlich, irgendwie zu sehen, wie Jesus in unserem Leben wirkt. Und wir brauchen auch dieses Praktische. Also es kann, glaube ich, kein Mensch wie jetzt rein irgendwie von geistlicher Disziplin leben und von Bibelstudium, sondern wir brauchen, dass der lebendige, auferstandene Christus in unserem Leben wirksam ist, denn das ist es, wie was uns begeistert und was uns dann letzten Endes dann auch bei der Stange hält. Und der zweite Vers, den ich mitgebracht habe, der geht jetzt mal nach außen. Und das ist ja irgendwie auch immer so ein wichtiges Ding. In unserer Kultur entdecken wir ja Christus wie ganz oft wie anhand der Sachen, die er für uns gemacht hat. Und letzten Endes sind wir dann so unser eigener, der eigene Zentrum irgendwie der Welt. Und es geht immer irgendwie nur darum, was er noch für uns machen kann, was wir noch an Verheißungen entdecken können. Und eigentlich ist es dann immer wieder, ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese vier. Und das ist, soll nicht so sein. Und es gibt viele Stellen im Evangelium, die eben auch darauf abzielen, irgendwie nach draußen zu arbeiten. Und ich habe da einfach nur mal Matthäus 28, 19 mitgebracht, wo der Herr dann sagt, wir gehen hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und ich glaube, auch das irgendwie funktioniert, oder ich weiß mir, dass auch mir das funktioniert und dass man Jesus daran kennenlernen kann, wenn man ihn bekennt. Also es kann einen unheimlichen Freudenfaktor auslösen, wenn man anderen Leuten was davon erzählt, wenn man die frohe Botschaft weiterbringt, wie auch immer man das macht. Es kann unheimlich das Leben bereichern, wenn wir für andere Leute beten und sehen, wie das sich bei denen wie etwas verändert. Und das Evangelium hat immer irgendwie so diesen Aspekt, irgendwie, dass es nach außen treibt. Und das ist, glaube ich, wie wir mittlerweile irgendwo in Deutschland Evangelium leben, irgendwie so als Leute, die sich in ihren Kirchen verschanzen und dann einmal im Jahr vielleicht mal irgendwie mal mit einem Halbungläubigen mal irgendwie über Gott reden. Das ist, glaube ich, nicht so, wie der Herr sich das vorgestellt hat. Sondern eigentlich können wir am meisten Jesus kennenlernen, indem wir ihn vor anderen bekennen und irgendwie mit denen über den Glauben reden. Das ist immer irgendwie so eine Sache, wo der Herr sich zeigt. Und so meiner unmaßgeblichen Erfahrung nach sind auch so die großen Freudenerlebnisse eigentlich, wenn einer sich bekehrt. Das fand ich immer so das Schönste. Es gab so ein paar Situationen, wo das jetzt nicht so unbedingt berührend war. Na, wenn man irgendwie auf einer Bühne steht, sind viele Leute da und nachher bekehrt sich einer, dann ist das egal, kriegt man nicht so mit. Aber es gab irgendwie auch gerade am Anfang wie so Situationen, wo dann einige von meinen Freunden sich bekehrt haben und das war immer total abgefahren. Also so dieses Gefühl, dass man echt mitbekommt, wie das tatsächlich gerade im Himmel gefeiert wird über einen Sünder, der Buße getan hat, das ist total abgefahren. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jemand ohne Leidenschaft lebt, der regelmäßig Bekehrungen und Taufen erlebt und sieht, wie das Reich Gottes wächst. Das ist unmöglich. Aber das ist so einer der hauptausschlaggebenden Punkte eigentlich, um Leidenschaft für Jesus einzuüben. Naja, und wie gesagt, dafür hätte man jetzt auch noch viele andere Möglichkeiten, andere Beispiele, das zu illustrieren. Aber das könnt ihr dann ja selber machen. Einfach mal die Evangelien lesen und gucken, wie was Jesus so sagt. Und dann mal anfangen, wir darauf zu vertrauen. Und wenn ihr durch seid mit den Evangelien, sind da noch ein paar Briefe, die sind auch super. Da sind noch mehr Dinge, auf die man vertrauen kann. Und es gibt auch so viele Möglichkeiten, irgendwie das Evangelium praktisch umzusetzen. Und das wird immer zu Leidenschaft führen. Und damit bin ich auch schon gleich beim zweiten großen Punkt, den ich habe. Nämlich, woher weiß man das denn eigentlich, worauf man sein Leben bauen kann? Und das weiß man aus der Bibel. Und zweiter Vers ist wieder eine Diskussion wie von Jesus mit Juden. Und hier sagt er Johannes 5, Vers 39. Ist das eigentlich komisch, wenn man immer seinen Namen hört? Ne? Ach so, okay. Okay, Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und Jesus redet hier also mit Leuten, die Bibel gelesen haben, wie keiner von uns. Also so Leute, die irgendwie von kleines Kindesbeinen an damit aufgewachsen sind, die teilweise ganze Bibelbücher auswendig gelernt haben und die also das Alte Testament echt sowas von Intus hatten, irgendwie, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und Jesus sagt, hey, ihr macht es trotzdem total falsch. Ihr studiert irgendwie das Wort und ihr glaubt, ihr habt dann irgendwie was davon, ihr glaubt, dass ihr Gott dadurch kennenlernt, wie dass ihr ewiges Leben kriegt, aber eigentlich reden die ganze Zeit nur von mir. Also total abgefahren, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes wäre, dann wäre das eine ganz schön arrogante Aussage. Aber er sagt, ja, das ganze dicke Buch, es handelt eigentlich nur von mir. Und wenn ihr das noch nicht mehr verstanden habt, also wenn ihr nicht mal irgendwie versteht, irgendwie dass ich es bin, um den alles geht, dann habt ihr eigentlich nicht besonders gut Bibel gelesen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die bis heute gilt. Also offensichtlich kann man Jesus erkennen im Alten Testament und im Neuen Testament und sogar in den ganz verrückten Stellen des Alten Testamentes. Und ich frage jetzt mal nicht, wer Jeremia gelesen hat oder die Klagelieder oder irgendwie im dritte Buch Mose mit seinen ganzen Gesetzen und Vorschriften. Da sind ja irgendwie viele Christen dann, aber steigen dann irgendwie auch auf und haben eigentlich da auf diese Kapitel auch nicht so viel Lust und verschieben das immer so auf übermorgen, bis ja irgendwann so kurz vorm Ende übermorgen in der Ewigkeit ist und vielleicht kriegen sie es dann ja mal mit. Aber hier so die Ermutigung eigentlich, dass überall in den Schriften kann man Jesus erkennen, denn Jesus ist die Mitte des Ganzen. Und wir sollten vielleicht anders Bibel lesen, als wir das früher gemacht haben.
Und so wie ich Bibellesen kennengelernt habe, ist es eigentlich wie, dass man Bibel liest, um die Bibel kennenzulernen. Und dann macht man nachher in der Jugendstunde ein großes Bibelquiz und da hat man irgendwelche komischen Namen, die man gefragt wird und muss die Könige in die richtige Reihenfolge kriegen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man Jesus im Gottes Wort erkennt. Und wenn man so Bibel liest, dann liest man nicht mehr auf Masse, sondern dann beschäftigt man sich immer so mit einzelnen Abschnitten, mit einzelnen Versen, manchmal auch bloß mit ein paar Worten wieder raus und kaut irgendwie so lange drauf rum, bis man irgendwie meint, dass man alles wie von Jesus empfangen hat, was da drin ist. Also manchmal muss man das Leben richtig rauspressen irgendwie aus den Bibelversen, aber am Ende ist es doch immer irgendwie, dass es uns Jesus bekannter macht. Und das muss irgendwie der Fokus irgendwie des Ganzen sein. Also ich will am Ende, irgendwie, nachdem ich Bibel gelesen habe, will ich nicht irgendwie genauer wissen, irgendwie, wie die Richter heißen oder sowas, sondern dann will ich irgendwie etwas von Jesus verstanden haben. Und wenn wir so Bibel lesen, dann ist es auch, dass wir immer mehr erkennen, was denn eigentlich Gottes Wille für uns ist. Also dass unser Gehirn auch irgendwie daran geschult wird, dass wir verstehen, wie anders Gott ist, wie als diese Welt ist. Dass wir verstehen, worauf wir unser Leben bauen können, wie was wir noch wie tiefer irgendwie auch in uns hineingraben wollen. Und dann wird es wieder irgendwie so sein, dass Leidenschaft für Jesus wächst. Und das ist jetzt ein super Kriterium auch wie für Bibellese. Wenn Bibellese dazu führt, dass du Jesus mehr lieb hast und mehr Leidenschaft für ihn da ist, dann hat es geklappt. Wenn Bibellese irgendwie dazu führt, irgendwie, dass du jeden Morgen den Wecker ein bisschen weiter stellst, um ein Kapitel weniger lesen zu müssen, dann hast du es irgendwie falsch gemacht. Also es geht nicht darum, tote Buchstaben kennenzulernen, sondern es geht darum, den lebendigen Christus kennenzulernen. Und wenn das gerade mal nicht funktioniert, dann ist es immer noch irgendwie besser, irgendwie dann den toten Buchstaben irgendwie zu lesen, weil man dann schon wieder ein bisschen was gelesen hat, irgendwie einfach davon. Also es ist immer irgendwie besser, eine geistliche Disziplin durchzuziehen, irgendwie, als sie nicht durchzuziehen. Aber das Ideal ist doch eigentlich, dass wir Jesus in der Bibel kennenlernen. Und wenn ich mir so die christliche Landschaft irgendwie angucke, so die, wie das momentan sich zeigt, dann haben wir da, glaube ich, echt Defizite. Es ist irgendwie wichtig, die Bibel zu kennen und wir kennen die irgendwie immer weniger. Und dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich mal bei Facebook bin und wahrscheinlich habe ich das auch schon öfter gesagt, aber das würde ich auch, ist auch so nagelig, gerne wie tiefer einschlagen möchte, nämlich poste keine Bibelverse bei Facebook, die es nicht gibt. Und ich habe viele Leute natürlich auf meiner Freundesliste. Und wenn ich irgendwie mal mich der Qual unterwerfe, mal irgendwie eine ganze Stunde irgendwie Facebook-Posts zu lesen, dann habe ich also mit Sicherheit mit 10 Bibelverse, die auf irgendwie schönen Postkarten gedruckt sind, schön irgendwie Wolken im Hintergrund, Blumen im Vordergrund, wie ein Hase, der einen irgendwie verliebt anguckt. Und da drauf geschrieben ist ein Bibelvers, den gibt es gar nicht. Das sind irgendwie so ein paar Verse irgendwie und darunter steht dann die Bibel. Aber tatsächlich ist das gar nicht so. Und es ist sicherlich besser für unser Leben, die Bibel zu lesen, als uns eine eigene Bibel heranzuspintisieren. Da ist vielleicht die kreative Leistung höher, aber es ist nicht so, wie wir mit der Bibel umgehen sollten. Also wir sollen nicht noch ein paar Verse oder Kapitel dazu schreiben, sondern wir sollen irgendwie Gottes Wort kennenlernen, weil es einfach wie Gottes Wort ist. Und mittlerweile irgendwie streite ich mich da irgendwie auch schon gar nicht mehr. Jetzt neulich habe ich da nochmal irgendwie einen Post kommentiert, also der auch wirklich so aberwitzig war. Also da war wirklich gar nichts Biblisches mehr dabei. Und dann habe ich das irgendwie auch mal wieder gesagt, aber auch auf wenig Gegenliebe gestoßen, sage ich mal. Das hören die Menschen immer gar nicht so gerne und dann denke ich auch, okay, dann mach das halt so. Aber wir müssen halt einfach wie Gottes Wort mehr kennenlernen, um Jesus auch im Gottes Wort kennenzulernen. Und wenn wir Bibel nicht mehr kennen, dann sind wir offen dafür, dass wir verführt werden. Und dann glauben wir alles Mögliche, was uns irgendjemand erzählt, was irgendwo in der Bibel stehen soll. Und wir glauben es halt einfach, weil wir, weiß nicht, leichtgläubig sind. Und das ist irgendwie so bitter, ne? Ich meine, die Christen im Dritten Reich, die deutschen Christen haben auch irgendwie geglaubt, dass die Bibel sagt, irgendwie, dass Juden vom Teufel sind und irgendwie vernichtet werden müssen. Und das wissen wir heute, dass das so ein Blödsinn ist. Aber wahrscheinlich würden wir irgendwie auch auf einige Lügen reinfallen, die man uns irgendwie auftischt. Denn du brauchst bloß jemanden, der das glaubwürdig vertritt und dann ist es irgendwie leicht, das zu glauben, wenn man selber nicht weiß, was das Wort sagt. Also Jesus in der Bibel kennenlernen ist total abgefahren und ist echt richtig super und es hält die Leidenschaft. Und auch das habe ich jetzt vor 2-3 Wochen oder so nochmal gelernt. Ich schreibe so eine fortlaufende Bibelauslegungsreihe und bin gerade am Matthäusevangelium. Und als ich zur Bergpredigt gekommen bin, das hat mich so fasziniert. Also ich weiß nicht, wie oft ich das Matthäusevangelium gelesen habe, 20 Mal vielleicht oder so. Aber es ist immer noch, wie wenn ich das lese, wie was Jesus so 1:1 gesagt hat, ohne Interpretation, ohne Auslegung, dann treffen mich die Worte echt ins Herz. Und gerade so die Bergpredigt, finde ich, ist so ein tiefes Zeugnis von Weisheit und von Liebe und von Kraft. Und das hat mich total umgehauen. Das hat mich richtig, richtig begeistert, wieder irgendwie dafür, diesem Menschen nachzufolgen, diesem Jesus nachzufolgen, weil man einfach merkt, er ist was Besonderes. Er ist wirklich wie Gottes Sohn gewesen. Und das erfüllt immer wieder meine Leidenschaft. Gut gesagt. Amen. Das finde ich super. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch irgendwas sagen will, aber du kennst mich besser als ich selber. Also super. Also auch wenn man von einer historischen Person ja vielleicht manchmal total begeistert ist, was macht man? Man liest dessen Bücher und man überlegt sich nicht irgendwelche Geschichten über den. Und so soll es bei Jesus auch sein. Amen. Ich gebe mal das Mikrofon an den Moderator weiter.
Ja, wir machen jetzt ich fände es gleich gut, wenn ihr wollt, auch nochmal zu erzählen, ob es irgendwelche Dinge gibt oder praktische Dinge oder Beispiele, was bei euch irgendwie so Leidenschaft wachruft oder auch ja, am Brennen hält. Ich wollte vielleicht mal ein kurzes Beispiel dafür nennen. Vor 2 Wochen, freitags kam ich nach Hause, war vorher hier gewesen und wie es so meistens ist, war ich der Letzte, der hier war und war dann irgendwie auch spät. Und dann gehe ich nach Hause und dann denke ich noch so, ich war mir nicht sicher, ob es Jesus war, aber so den Gedanke, soll noch eine Runde spazieren gehen, Wolfgang. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich dann auch immer so ein bisschen überlege, irgendwie du bist echt müde, die Woche war lang, es gibt ganz viele Argumente, warum das jetzt eigentlich nicht so geht, warum ich lieber ins Bett gehen sollte. Auf der anderen Seite ist es für mich auch so ein Punkt, dann auch zu sagen, ja, okay, wir gehen noch eine kleine Runde. Und so ist das eigentlich bei mir immer, wenn ich irgendwie auch etwas so gehört habe, auch von Jesus, was mir auch die Möglichkeit gibt, das praktisch umzusetzen, macht mich das immer dann froh und gibt mir das ein fast unvergleichlich gutes Gefühl auch und Begeisterung, wenn man das dann getan hat. Und auch wenn es gerade Dinge sind, die etwas mehr Überwindung gekostet haben. Keine Ahnung, sei es jetzt wie vor einigen Wochen zu einer Verkäuferin zu gehen im Geschäft und der etwas von Jesus zu sagen, wo ich denke, dass er ihr das sagen wollte. Das ist ja immer so ein bisschen spannend, wie das dann so wird. Und dafür würde ich auch einfach mal Werbung machen. Also wenn es jetzt nicht zu exotisch ist, wenn man so einen exotischen Gedanken hat, dass man etwas tun sollte, dann sollte man dann am besten sicher nochmal jemand anders fragen, was der davon hält. Aber ansonsten ist es vielleicht auch einfach mal zu tun und selbst denke ich mir manchmal, wenn Jesus mich da beobachtet und sieht, warum geht der denn jetzt noch spazieren? Der geht doch ins Bett. Ah, der meint, ich wollte mit ihm spazieren gehen. Ich glaube, dann würde er sich trotzdem tierisch drüber freuen. Dass jemand einfach nur sagt, okay, weil ich dachte, er würde sich freuen, würde man es tun. Genau wie sich vielleicht auch deine Frau freuen würde, wenn du eine Überraschung planen wolltest, weil du denkst, das würde sie freuen, auch wenn es ein Rohrkrepierer war. Und doch die falsche Schokolade oder irgendwas, aber trotzdem die Geste dahinter ist irgendwie voll wichtig. und da nicht zuzumachen. Andreas, wolltest du noch was sagen?
Ja, so, es hat mit Leidenschaft zu tun. Und zwar, ja, wir haben ja die Bibel. Ja, der ein oder andere hat mehrere davon. Ab und zu liest man auch da drin. Ja, und die haben wir halt. Ne, das ist Gottes Wort. Ja, aber viel mehr.